Der FPÖ-Obmann und seine rechtspopulistischen Mitstreiter in Europa, Viktor Orban, Marine Le Pen, Alice Weidel und andere mehr, wollen das, was sie das System nennen, zerstören. Was genau meinen sie damit und wie wollen sie das erreichen?
Nicht zu fassen. Der Profil Investigativ-Podcast.
Kickl, Folge 5. Wie gefährlich ist Herbert Kickl?
Hallo Gernot.
Hallo Robert. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch zur fünften und zum letzten Teil unseres Podcasts Nicht zu fassen über Herbert Kickl. In dieser letzten Folge wollen wir vielleicht die wichtigste Frage im Zusammenhang mit Herbert Kickl stellen. Herbert Kickl ruft sich ja selbst bereits zum Bundeskanzler aus, beziehungsweise zum Volkskanzler, wie er das nennt. Falls er es wirklich schafft, Bundeskanzler der Republik Österreich zu werden, Robert, wie gefährlich ist er denn wirklich für unsere Demokratie?
Und der Titel unseres Buches lautet der Kickl und die Zerstörung Europas. Und wir wurden schon mehrfach darauf angesprochen, ob das nicht ein wenig zu hoch gegriffen sei und ein wenig zu alarmistisch. Dazu ist es, glaube ich, wichtig zu erwähnen, dass es in dem Kapitel, in dem diese Gefahr beschrieben wird, nicht um Herbert Kickl alleine geht, sondern um die politische Bewegung, der er angehört, die er mitbestimmt und die in den vergangenen Jahren in Europa immer stärker geworden ist, nämlich der Rechtspopulismus. Und das ist ein wesentlicher Punkt in unserem Buch. Kickl versteht man in seiner politischen Bedeutung nur, wenn man auch das europäische Umfeld mit einbezieht.
Und dieses Phänomen ist der Rechtspopulismus.
Genau. Der Rechtspopulismus, eine Bewegung, von der vor 25 Jahren noch niemand gesprochen hat. Damals war klar, Parteien, die weit rechts der Konservativen stehen, nennt man rechtsextrem. Das waren Parteien, die gab es in vielen Ländern, fast in allen, aber sie waren politisch weitgehend machtlos, an den Rand gedrängt. Die gab es, die waren jetzt auch nicht vernetzt europaweit, sondern da gab es eben in jedem Land eine kleine Formation oder zwei.
Da gab es aber ein kleines Land mitten in Europa, das die Ausnahme bildete, nämlich Österreich, und die Partei dazu hieß die FPÖ. Also vielleicht kann man Österreich sogar wirklich als Wiege des Rechtspopulismus bezeichnen. Es war ein Phänomen, das uns allerdings niemand beneidet hat. Die FPÖ war immer schon rechts der Konservativen und sie hatte damals ein problematisches Verhältnis zur nationalsozialistischen Vergangenheit. Sie war ganz am Anfang antisemitisch durchsetzt bei ihrer Gründung, aber sie war ab 1986, als Jörg Haider sie übernahm, erfolgreich. Und zwar war sie so erfolgreich, dass sie im Jahr 2000 trotz aller Bedenken in einer Regierung gelandet ist. Ich war damals ein junger Journalist, als im Februar 2000 dieser Pakt zwischen der ÖVP und der FPÖ geschlossen wurde, und wir haben alle darüber berichtet und wir hatten in Wien hunderte Journalisten aus aller Herren Länder zu Gast, also auch aus den USA, aus Australien, und die wollten alle von uns dieses Phänomen FPÖ erklärt haben. Die anderen EU-Mitgliedstaaten beschlossen damals sogenannte Maßnahmen gegen die österreichische Regierung und hielten die auch einige Monate durch. Also da, wenn ich mich erinnere, da kam es sogar so weit, dass österreichische Schülergruppen wurden nicht mehr akzeptiert beim Austausch. Es gab einen Cordon sanitaire um österreichische Politiker. Kein FPÖ-Politiker wurde irgendwo empfangen. Wolfgang Schüssel war in seiner Parteienfamilie, der Europäischen Volkspartei, auf einmal geächtet. Es war nämlich, anders als man in Österreich das interpretiert hat, aus europäischer Sicht ein Tabubruch, dass eine latent antisemitische Rechtsaußenpartei in eine Regierung eines EU-Staates kommt.
Das kann man sich heute schwer vorstellen, aber wo war damals eigentlich Herbert Kickl?
Herbert Kickl dürfte das alles nur am Rande miterlebt haben. Er war nämlich damals nicht mehr in Wien, sondern arbeitete in der FPÖ-Landespartei in Kärnten und war dort eine Art persönlicher Sekretär von Jörg Haider. Die damalige FPÖ-Chefin Susanne Ries wollte ihn nämlich gar nicht in Wien haben.
Okay, kommen wir in die Gegenwart. Diese rechten Parteien haben sich stark gewandelt. Sie sind mehr geworden, dazu werden wir gleich noch kommen, und sie haben sich stark gewandelt. Sie sind auch weit erfolgreicher, als es die damaligen rechtsextremen Parteien nach dem Krieg je gewesen sind. Und eine wesentliche Veränderung besteht darin, dass sie erkannt haben, dass sie den Antisemitismus aus ihrem politischen Kern entfernen müssen. Das kann man ihnen jetzt glauben, das kann man ihnen abnehmen, dass sie das wirklich wollen, aber Tatsache ist, sie haben das zumindest nach außen hin getan und viele davon haben es auch glaubwürdig, so glaubwürdig geschafft, dass sie mehr oder weniger akzeptiert werden. Dieser Antisemitismus, der rechtsextreme Parteien auszeichnete, wurde ersetzt durch eine andere Form von relativ aggressiver Ausgrenzung, nämlich die Ausgrenzung des Islam, alles was damit zu tun hat, vor allem natürlich der muslimischen Einwanderer.
Ja, Herbert Kickl hat diesen Schwenk sehr schnell vollzogen. Antisemitismus kann man ihm heute sicher nicht vorwerfen. Man darf aber schon daran erinnern, dass er derjenige war, der 2001 diese berühmte Aschermittwochsrede für Jörg Haider geschrieben hat. Das war eine Rede, die hielt Jörg Haider in der Jahntonhalle im Rieden-Innkreis und da hat er gegen den damaligen Präsident der israelitischen Kultusgemeinde Ariel Musikant geflegelt. Herbert Kickl hat salonfähig gemacht dafür antimuslimische Sprüche. Wir kennen sie alle, die Slogans der vergangenen Jahre wie Daham statt Islam, in den Wahlkämpfen auch Pummerin statt Muezzin und so weiter.
Und während der Antisemitismus ja tatsächlich geächtet war und ist in Europa und die rechtsextremen Parteien deshalb nie über einen relativ schwachen Zuspruch hinausgekommen sind, ist das jetzt mit Anti-Islam-Parolen ganz anders. Und der Aufstieg der Rechtspopulisten vollzieht sich in unterschiedlichem Tempo, zwar in den verschiedenen Ländern und manchmal auch zeitversetzt, aber insgesamt muss man sagen, es gibt in Europa jetzt kaum ein Land, wo nicht mindestens eine rechtspopulistische Partei ziemlich erfolgreich ist. In Österreich liegt die FPÖ in Umfragen auf Platz 1. In Frankreich liegt die Partei von Marine Le Pen, das Rassemblement National, ebenfalls in Umfragen auf Platz 1. In den Niederlanden hat Geert Wilders mit seiner rechtspopulistischen Partei für die Freiheit bei den letzten Parlamentswahlen relativ gewonnen. Er ist Erster geworden. In Italien sind es gleich zwei rechtspopulistische Parteien, die in der Regierung sind. In Deutschland die AfD, in Ungarn regiert mit Viktor Orban, mehr oder weniger der Pate all dieser Parteien. Das heißt, wir erleben jetzt ein völlig anderes Bild und Herbert Kickl steht da mittendrin.
Man kann also sagen, wir haben geredet von dem Jahr 2000 und von Jörg Haider. Jörg Haider war sicher ein Art Störfall in der europäischen Politik, während Herbert Kickl jetzt so eine Art Normalfall bereits ist.
Das ist ein sehr wahrer Satz und zugleich ein wenig heikel, denn tatsächlich ist ja Normalität das, worum diese rechtspopulistischen Parteien kämpfen. Sie wollen sagen, wir sind die Normalität, wir sind die bürgerliche Mitte, behaupten sie auch. Und die Frage ist, sind sie tatsächlich normal geworden? Die Wahlergebnisse würden das nahelegen, denn eine Partei, die auf Platz 1 in den Umfragen ist, kann man schwer noch ausgrenzen als extremistisch. Und wir versuchen aber zu erklären, was passiert in einem Land, wenn eine solche rechtspopulistische Partei an die Macht kommt.
Was wird denn eigentlich passieren? Also bisher, was man konkret schon sagen kann, ist, dass die erste Maßnahme eines Herbert Kickl als Regierungschef darin bestehen wird, dass er wieder die alte Bundeshymne einführen wird. Er hat das schon angekündigt, dass er die großen Töchter, die wir jetzt schon eine lange Zeit wieder singen, dass er die wieder streichen lassen wird. Ist das nur so ein kleiner symbolhafter Akt oder kann man sagen, naja, das zeigt schon, dass auf dem Kleinen die großen Umwälzungen beginnen?
Das ist natürlich eine typische kleine Provokation, die Herbert Kickl fallen lässt und mit der viele auf die Palme bringt. Tatsächlich viel entscheidender ist etwa, dass die FPÖ angekündigt hat, eine Volksabstimmung durchführen zu lassen über einen Zusatz zu Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung. Das ist also tatsächlich ein Akt, der wesentlich bedeutsamer und weitreichender ist. Und dieser Zusatz soll einen, ich zitiere, umfassenden Schutz der Souveränität Österreichs enthalten. Wozu brauchen wir den? Den wir bisher offenbar noch nicht hatten. Kickl selbst erklärt das so, das sei ein Schutz unserer Heimat gegenüber Brüssel. Brüssel, Chiffre die EU, die Europäische Union. Das heißt, er sagt es auch dazu, Kickl möchte die Souveränität wieder nach Österreich zurückholen.
Und dahinter steckt ja nicht nur ein harmloser Patriotismus.
Dahinter steckt viel mehr. Dahinter steckt das, was all diese Rechtspopulisten eint. nicht nur Kickl, auch Orban, Le Pen und die AfD, sie alle haben Probleme mit den Regeln, die sich die europäischen Staaten im Laufe der Zeit innerhalb der EU gegeben haben. Das sind Regeln, die die Rechtsstaatlichkeit betreffen, die Demokratie, die Menschenrechte, den Gleichheitsgrundsatz etc. Und bei Orban haben wir in Ungarn erlebt, wie das aussieht, wenn ein Rechtspopulist, der er ist, an die Macht kommt, in seinem Fall eine so große Macht hat, dass er auch nach der Verfassungsänderung weitreichende Veränderungen durchführen konnte. Wir haben erlebt, er wurde wegen Verstößen gegen die Menschenrechte verurteilt. Es gab Verfahren in der EU wegen Verletzungen der Rechtsstaatlichkeit, wegen Korruption etc. Das heißt, diese Leute stoßen mit dem, was sie politisch vorhaben, an die Regeln der EU. Und deshalb sind ihnen diese Regeln ein Dorn im Auge. Orban hat in Ungarn so etwas wie einen illiberalen Staat aufgebaut, so nennt er das selbst. Er untergräbt die unabhängige Justiz, die Medienfreiheit, die Rechtsstaatlichkeit. Und Kickl nennt ihn ein Vorbild.
Kickl nennt ihn ein Vorbild. Das heißt, wenn Viktor Orban wieder einmal gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt und wenn es im Europäischen Rat wieder mal ein Verfahren gegen Ungarn gibt, dann ist anzunehmen, dass Herbert Kickl auf Seiten Orbans natürlich steht und ihn unterstützen wird. Und von Kickl ist wahrscheinlich zu erwarten, dass er so wie Orban auch versuchen wird, Regeln, Gesetze und internationale Verträge auszuhebeln. Und zwar solche Verträge, die ihn daran hindern, diese berühmte Festung Europa zu errichten, von der er jetzt schon seit Monaten spricht. Und auch hier nennt er ja Orban als Vorbild, weil der hätte in Kickls Ansicht bereits eine ungarische Festung gestaltet. Eine Festung, in der niemand mehr einen Asylantrag zum Beispiel stellen kann. Kickl hat selbst gesagt, er will auch in Österreich eine Rechtslage herstellen, die es erlaubt, Leuten auch wieder die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Und das hat in dieser Radikalität wirklich noch niemand gefordert. Nämlich Leute, die eingebürgert sind, die österreichische Staatsbürger sind, einfach wieder staatenlos zu machen. Also es ist, alle Experten sagen, dass es ja rechtlich eigentlich kaum möglich ist. Aber die Idee dahinter, die sagt schon einiges auch über Herbert Kickl aus.
Und damit ist er nicht allein. Auch Marine Le Pen zum Beispiel will in Frankreich, wenn sie an die Macht kommt, wenn sie Präsidentin wird, eine Volksabstimmung abhalten. Und auch sie will eine Volksabstimmung abhalten, die gegen bestehende Gesetze, und zwar nicht irgendwelche Gesetze, sondern gegen Verfassungsrichtlinien verstößt. Das sind Verfassungsbestimmungen, die zurückreichen bis, also in Frankreich, bis zu der Erklärung der Menschenrechte im 18. Jahrhundert. Das heißt, es wird bewusst eine Situation heraufbeschworen, in der plötzlich Rechtsunsicherheit herrscht, wo es eine Volksabstimmung gibt, die zu einem anderen Ergebnis kommt als die Verfassung.
Und was wird dann eigentlich passieren, wenn die Verfassung etwas anders sagt als eine Volksabstimmung?
Aus Sicht der Rechtspopulisten ist klar, eine Momentaufnahme, auch wenn es nur eine Momentaufnahme ist, die in einer Volksabstimmung ergibt, das Volk will das, da ist das in ihren Augen stärker als das, was in der Verfassung steht. Das ist der Volkswille, der steht über dem, was in der Verfassung steht. Aus ihrer Sicht, das Volk hat immer Recht. Das ist jetzt natürlich in dieser plakativen Art der Darstellung, es fällt einem schwer zu widersprechen, das Volk hat Recht, aber es gibt gute Gründe, weshalb man Verfassungen nicht einfach durch Einzelentscheidungen verändern kann. Und darin liegt die große Gefahr der Rechtspopulisten. Sie wollen ein System zertrümmern. Und sie nennen das auch selbst so, das System. Sie wollen ein System zertrümmern, auf dem in Wahrheit die europäische Demokratie ruht.
Gibt es da eigentlich so etwas wie eine Gefährlichkeitshierarchie unter den europäischen Rechtspopulisten? Ist der Herbert Kickl radikaler als andere Rechtspopulisten in Europa?
In mancher Hinsicht ist er bestimmt radikaler und das hat im Wesentlichen zwei Gründe. Einerseits ist er kompromissloser als andere. Kompromissloser als zum Beispiel Marine Le Pen. Er hat so einen philosophischen Absolutheitsanspruch. Es widerstrebt ihm auch in einer Frage, wo er meint, das Richtige erkannt zu haben, einen Kompromiss zu machen, wieder etwas zurückzunehmen, sich gar zu entschuldigen, wenn andere meinen, dass er falsch liegt. Das ist nicht seine Art. Er verwendet Begriffe wie etwa Bevölkerungsaustausch, so ein rechtsextremer Verschwörungsmythos, Das macht vielleicht auch noch Björn Höcke, aber das macht zum Beispiel Le Pen nicht. Da ist Kickl eindeutig radikaler als Le Pen. Und ein zweiter Grund, warum er auch so radikal argumentiert, radikaler als zum Beispiel Le Pen, ist, dass er in Österreich, um eine Wahl zu gewinnen, muss er relativ Erster werden. Wenn er diese 30% schafft, die ihm vorhergesagt werden, dann ist er wahrscheinlich Erster. Ziemlich sicher Erster, wohingegen Le Pen in einem Mehrheitswahlrecht steckt und sie braucht 50%. Das heißt, sie muss tatsächlich einen großen Teil der Mitte der Bevölkerung erreichen. Das kann man mit Begriffen wie Bevölkerungsaustausch und wenn man die Identitären als NGO lobt, was Kickl tut, geht das nicht.
Man muss eben dazu sagen, dass auch wenn Herbert Kickl die Wahlen gewinnen wird, wonach es derzeit ausschaut, ist er nicht automatisch Kanzler. Er behauptet zwar, er müsste dann den Regierungsbildungsauftrag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen bekommen, aber so ist es nicht. Also es gibt bereits auch Bemühungen im Hintergrund, eine Koalition gegen Herbert Kickl zu formen. Das werden wir dann im Herbst sehen, was da wirklich passiert. Aber wir können schon ein düsteres Szenario zeichnen, sollte es Herbert Kickl gelingen, Bundeskanzler in Österreich zu werden. Also dann ist damit zu rechnen, dass Gesetze verschärft werden und dass die ohnehin vorhandene Spaltung im Land noch stärker wird und vielleicht der Umgang miteinander, der politische, noch aggressiver wird als jetzt.
Wir haben in unserem Buch und in diesem Podcast versucht, die Person und den Politiker Herbert Kickl zu ergründen und auch zu beschreiben. Wir sind keine Propheten, wir behaupten nicht zu wissen, wie die Wahl ausgehen wird und noch weniger, wer anschließend die Regierung bilden wird. Aber wir hoffen, dass ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt einfach mehr wisst über den Mann, der in Österreich Volkskanzler und in Wahrheit Bundeskanzler werden möchte, der das System, wie er es nennt, zerstören will und der gemeinsam mit seinen rechtspopulistischen Verbündeten in Europa auch dieses politische und rechtsstaatliche Fundament der Europäischen Union zertrümmern möchte.
Genau, ein Herbert Kickl, der 1995 begonnen hat, in der FPÖ zu arbeiten als kleiner Sekretär und der fast 30 Jahre später Chancen hat, Bundeskanzler zu werden. Ich darf mich bedanken für das Interesse, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Podcast.
Vielen Dank.
Nicht zu fassen. Der Profil-Investigativ-Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.